beginnen heute die Bergpredigt zu studieren. Was für ein wunderbarer Text das ist. Das ist so ein Abschnitt in der Bibel, der wirklich heiliger Boden ist. Größte Predigt, die je gehalten wurde. Von dem größten Prediger aller Zeiten. Von Jesus, dem Messias. Und ich habe bei der Vorbereitung mir so ein bisschen überlegt, es ist eigentlich paradox, darüber zu predigen. Über die größte Predigt von Jesus wahrscheinlich. Wenn wer bin ich, dass ich über Jesu Predigt irgendwas kommentieren oder interpretieren soll? Ich denke, wir können nur demütig sagen, wir können nichts hinzufügen, wir können es nicht besser machen als das, was Jesus gesagt hat. Wir können nur sagen, Herr, hilf uns zu verstehen, das, was du uns da gesagt hast, und hilf uns, es anzuwenden in unserem Leben. Und wir wollen uns die nächsten Wochen Zeit nehmen, diese Predigt von Jesus anzusehen. Wir wollen in Demut zu ihm kommen und sagen, Meister, lehr uns die Geheimnisse deines Reiches. Darum geht's hier. Das ist das Manifest von Jesus, die Verfassung seines Reiches, die er uns als der König, als der verheißene Messias präsentiert. Wie gesagt, Matthäus zeigt uns Jesus als den König, als den verheißenen Messias, dem König der Juden, wie er im Alten Testament verheißen war. Und im Kapitel 1 hat uns den Stammbaum gezeigt von Jesus, dass Jesus das Anrecht hat auf den Thron. Im Kapitel 2 hat er uns gezeigt, wie Jesus anerkannt worden ist durch die Weisen. Und wir haben auch die Feindschaft gesehen von Herodes dem Großen, der sich bedroht gefühlt hat in seiner Position. Kapitel 3, dann der Herold des Königs, Johannes der Täufer, der gesagt hat, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und dann natürlich im Kapitel 4 haben wir diesen großen Konflikt gesehen, wo der König des Lichts, des Reiches des Lichts und der König des Reiches der Finsternis, Jesus und Satan aufeinander getroffen sind. In diesem großen geistlichen Konflikt, als Jesus versucht wurde in der Wüste. Und Jesus ist erfolgreich, siegreich daraus hervorgegangen, aus dieser Konfrontation. Und dann hat Jesus sein Hauptquartier in Galiläa aufgeschlagen, in Kapernaum. Wir haben das gesehen. Und jetzt in Kapitel 5 beginnt Jesus uns die Verfassung seines Reiches zu geben. Vielleicht fangen wir nochmal an im Vers 25 zu lesen im Kapitel 4. Und es folgten ihm große Volksmengen von Galiläa und dem Zehnstädtegebiet und Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. Als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Eine große Volksmenge. Es war eine sehr bunte Menge. Aus allen sozialen Schichten. Von überall her sind sie gekommen, von weit her. Und mit den unterschiedlichsten Motivationen. Und wir wissen, dass Jesus diese Menschen geliebt hat. Wir lesen in Matthäus 9, da heißt es, als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Es war eine Menge von kaputten und geplagten und gefallenen Menschen. Viele waren physisch krank und Jesus hat sie geheilt, der Abschaum der Gesellschaft damals. Und es waren auch Menschen dabei, die reich waren und die ganz oben auf der sozialen Leiter waren. Aber alle von ihnen waren geistig krank. Sie waren krank durch Sünde, entfremdet von Gott, zerstört durch Sünde und verloren. Und viele waren mit der falschen Motivation da, sind Jesus mit der falschen Motivation nachgefolgt hier. Aber Jesu Herz war gebrochen darüber. Diese Menschen gesehen mit Barmherzigkeit und mit Gnade, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und als Reaktion darauf tut Jesus etwas, was uns im ersten Augenblick etwas paradox erscheint, was nicht zu passen scheint. Wir lesen im Vers 1 hier im Kapitel 5, als er die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg. Er hat sich zurückgezogen auf den Berg. Und dann kommen die Jünger zu ihm und er beginnt sie zu lehren. Sie sind Lehrlinge, wir haben gesagt, ein Jünger ist ein Lehrling. Die, die ihm und seinem Reich hingegeben waren, die, die alles verlassen haben und ihm nachgefolgt sind. Und das zeigt uns etwas über die Methode, mit der Jesus sein Reich bauen will, mit der er Menschen dienen will, Menschen erreichen will. Hat Jesus die Volksmenge verlassen? Nein. Aber er investiert zuerst in seine Jünger. Und er lehrt sie und er wirkt in ihnen und er rüstet sie zu. Und dann wird er zu seinen Jüngern sagen, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Das ist die Methode Jesu, um die Welt zu erreichen. Durch seine Jünger. Durch uns. Deswegen sind das wichtige Worte, die Jesus uns hier gibt, in der Bergpredigt. Er zeigt uns, was für Menschen wir sein sollen, sodass wir Licht und Salz sein können in der Welt und dass er die Menschen durch uns berühren kann. Was uns auffällt, wenn Jesus uns hier seine Verfassung, die Verfassung seines Reiches darlegt, ist, dass er nichts über Politik sagt oder über Regierung oder über Eigentumsrechte oder Besitz. Er beginnt nicht auf der materiellen Ebene, nicht auf der Oberfläche, sondern er beginnt tiefer, er beginnt im Herzen und er spricht nicht über das, was wir tun sollen und über das, was wir nicht tun sollen, über unser Verhalten. Sondern wenn wir uns diese Seligpreisungen hier ansehen, spricht er über unseren Charakter, unsere inneren Eigenschaften. Das ist das, die Essenz seines Reiches. Es geht um Charakter, was für Menschen wir sind. Und das ist Größe in seinem Reich. Größe in seinem Reich ist nicht Macht oder Position oder große Werke oder physische oder materielle Stärke, sondern Charakterstärke, Herzensgröße, Ähnlichkeit mit Jesus. Es geht nicht um das, was wir tun, sondern um das, was wir sind. Das ist die Betonung hier in den Seligpreisungen. Gott sagt uns hier nicht, tu das und dann wirst du ein Christ sein, sondern es ist umgekehrt. Wenn du ein Christ bist und wenn du Jesus voll hingegeben bist, dann wirst du so leben. Es sind nicht die Werke, die dich zu einem Christen machen. Es geht Jesus nicht um äußere Dinge. Wir können gute Werke tun mit der total falschen Motivation. Jesus schaut auf unser Herz. Es geht ihm um unser Herz. Und wahre Gerechtigkeit ist Herzensgerechtigkeit. Und wenn das in Ordnung ist, dann wirst du die Dinge tun, weil du in richtiger Beziehung mit Jesus bist und weil Jesus deinen Charakter vorahmt. Also ein wichtiger Unterschied. Also du wirst als Christ leben, weil du ein Christ bist. Oder du wirst wie ein Christ leben, weil du ein Christ bist. Das Namen Christen, das heißt eigentlich so viel wie kleine Christusse. Das haben die Heiden damals den Jüngern von Jesus, diesen Namen haben sie ihm damals gegeben. Die Jesus repräsentieren, so kleine Jesusse. Darum geht's. Weil Jesus in unserem Herzen lebt. Und dieser Unterschied ist wichtig. Weil wenn wir an diese Dinge hier, an diese Aussagen Jesu, wenn wir an die gesetzlich herangehen und am Äußeren hängen bleiben, dann verfehlen wir wirklich das, worum es Jesus hier wirklich geht. Es ist viel tiefer, was Jesus beabsichtigt. Wenn im Vers 3 sagt, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Jesus spricht von denen, die das Reich schon haben, denen, die von Neuem geboren sind, denen, die Gottes Leben haben. Und deswegen werden sie in ihrem Leben diese Charaktereigenschaften manifestieren. Also auf der einen Seite sind diese Dinge für uns ein Test für unsere Beziehung mit dem Herrn. Und wir können uns fragen, wie weit reflektiert mein Leben diese Charaktereigenschaften? Bin ich so ein Mensch? Und alle diese Eigenschaften sollten wirklich bei jedem Christen zu finden sein. Nicht perfekt. Wir sind nicht perfekt in dieser Welt, auch vielleicht manche stärker, manche schwächer ausgeprägt. Aber das ist das Ziel, das ist das Modell, was wir haben. Und jeder prüfe sich selbst, nicht den Nachbarn. Jesus ist nicht interessiert an unserem Ruf, das, was andere Menschen über uns denken. oder an das, was wir äußerlich zu sein scheinen oder wie wir uns äußerlich geben, sondern Jesus ist daran interessiert an dem, was wir sind, in unserem Herzen. Die Frage ist, wer bin ich? Wie ist mein Charakter? Wie ist meine Einstellung? Wie ist mein Herz? Also auf der einen Seite ein Test, aber auf der anderen Seite sehen wir in diesen Seligpreisungen auch Gottes Herz für uns. Das Schlüsselwort ist glückselig. Und das ist Gottes Herz für uns. Das ist, was Gott für uns will. Und das ist eine gute Übersetzung dieses Wortes. Glückselig. Da steckt glücklich sein drin und unselig. Das Wort Seele ein bisschen anschwingt. Glücklich sein in unserer Seele, darum geht's. Diese tiefe innere Freude, dieses Glück, das von innen kommt, dieses Glück, das nicht von Umständen abhängig ist, nicht von äußeren Dingen. Das ist nicht abhängig von dem, was wir tun oder von dem, was wir haben, sondern von dem, was wir sind. Im Englischen wird dieses Wort auch mit blessed übersetzt, mit gesegnet. Also es ist eine Segnung, es ist eine innere Freude, ein Glücklichsein in unserer Seele, das von Gott kommt, aus der Beziehung mit ihm, aus der Gerechtigkeit, die von ihm kommt. Und es ist eine Glückseligkeit, die aus unserem Charakter kommt. Und je mehr wir diese Charaktereigenschaften in unserem Leben wachsen sehen, desto glücklicher oder glückseliger werden wir werden, desto heilere Menschen werden wir werden. Schon oft gesagt, in diesem Wort heilig steckt das Wort Heil drinnen. Und je heiliger wir werden, desto heiler wird unser Leben sein. Und das ist Gottes Herz für uns. Wisst ihr das? Wisst ihr, dass das Gottes Herz ist für euch heute Morgen? In allem, was er uns sagt, ist sein Ziel, sein Plan für uns, dass wir glücklich sind, dass wir gesegnet sind. Nicht unbedingt materiell. Und leider, manche christlichen Kreise versuchen das zu verdrehen und es wieder auf diese äußerliche, materielle Ebene. Aber Jesus will uns segnen, geistlich. Und das ist ein Schlüssel. Wenn du glücklich sein willst, dann sei wie Jesus. Ich glaube, er war der glücklichste Mensch, der je gelebt hat. Jesus war der vollkommene Mensch. Das Lukas-Evangelium präsentiert uns Jesus als den vollkommenen Menschen. Das heißt nicht, dass Jesus immer super drauf war und dass es immer einfach war für ihn. Ganz im Gegenteil. Jesaja 53 sagt uns, dass er ein Mann der Schmerzen war, mit Leiden vertraut. Aber er war ein glückseliger Mensch. Er hatte diesen inneren Frieden, diese Freude, diese innere Stärke, diese Ruhe im Herzen, die unabhängig ist von den Umständen. Und das ist Gottes Absicht für uns. Das ist der Zweck seines Reiches. Jesus hat diese Volksmenge gesehen, diese kaputte, verlorene Volksmenge, die durch ihre Sünden von nichts von dieser Glückseligkeit, von diesem Gesegnetsein wissen. Und er erklärt seinen Jüngern hier, das ist mein Wunsch, das ist mein Herz für die Menschen, dass sie glückselig sind. Und er zeigt uns, seinen Jüngern, den Weg zur Glückseligkeit, den Weg zu jener inneren Lebensqualität, zu jenem Leben in Fülle. Er zeigt uns, wie ein Mensch ist, der das erfahren kann. Und wir wissen, die Menschen damals haben das in Jesus gesehen. Ich meine, Jesus hat die Menschen angezogen wie das Licht die Fliegen. Die haben sich geschart um Jesus, die Volksmengen von 100 Kilometer weit her. Die haben dieses Licht gesehen in Jesus, diese Lebensqualität, diese Glückseligkeit in seinem Leben, die er hatte. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, er sagt zu uns heute, das ist das, was ich tun will in eurem Leben. Ich will, dass in eurem Leben dasselbe passiert wie in meinem Leben. Weil ich lebe in euch und wenn ihr mir Raum gebt in euren Herzen, wenn ihr euch mir hingebt, dann so dass mein Leben durchscheinen kann, dann werden die Menschen auch von euch angezogen sein oder besser gesagt von mir, der in euch wohnt. Und das ist ein Plan. Das ist der Punkt. Jesus hat die Volksmenge nicht verlassen. Aber will seine Jünger, er will uns benutzen, um Zeugen zu sein, um Licht zu sein, um Salz zu sein, um Menschen zu sich zu ziehen. Jesus wird uns hier 7 Charaktereigenschaften nennen, die einen glückseligen Menschen, einen Menschen, der wirklich, wie soll man sagen, in touch ist, mit Jesus auszeichnen. Unser Charakter. Charakter ist das, was wir sind. Und der Charakter ist die Summe von diesen ganzen einzelnen Eigenschaften, die wir hier sehen. Sagt zuerst im Vers 3, glückselig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und hier ist nicht von materieller Armut die Rede. Jesus sagt, glücklich sind die, die materiell arm sind. Es geht hier um geistliche Armut. Und arm sein im Geist ist das direkte Gegenteil von dieser stolzen Selbstsucht und dieser Selbstgenügsamkeit, die wir in der Welt sehen. Es ist ein sehr starkes Wort, dieses Wort arm hier. Das heißt nicht nur jemand, der arm ist, sondern jemand, der total am Ende ist. Das ist ein Wort, was man zu irgendeinem räudigen Hund gesagt hat damals. Da ist nichts in dir, was mir gefällt, was ich mag, was attraktiv ist. Da ist nichts in dir, in deinem Leben, was es wert ist, überhaupt erwähnt zu werden. Totaler Bankrott. Das ist, was dieses Wort hier bedeutet. Die Armen im Geiste sind diejenigen, die sich selbst total bankrott erklären vor Gott. Und die sagen, Gott, ich habe nichts anzubieten. Ich bin ein elender Sünder, es gibt nichts in meinem Leben, was deine Vergebung, deinen Segen, deine Annahme verdienen würde. Das sind Menschen, die ausschreien, Herr, rette mich. Ich bin hoffnungslos, ich bin verloren ohne dich. Und ich brauche deine Gnade und Jesus, wenn du mich annimmst, dann ist es nur aus Gnade. Nicht wegen irgendwas, was in mir ist. Ich habe nichts zu bieten. Es ist nur durch das Werk Jesu am Kreuz für mich, dass ich vor Gott bestehen kann. Und ohne Jesus bin ich eine Null. Das sind diejenigen, die gerettet werden. Das sind diejenigen, die Teil vom Reich der Himmel sein können und vom Reich Gottes. Und Armut im Geist ist ein Resultat davon, wenn wir wirklich Gott erkennen, wenn wir Gott wirklich sehen. Jesaja ist ein gutes Beispiel in Jesaja Kapitel 6. Da heißt es, im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher, und die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Nein, wehe mir, denn ich bin verloren. Ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Diese Erfahrung von der Herrlichkeit Gottes, wenn ich Gott wirklich sehe, wie heilig er ist, wie rein er ist, wie herrlich er ist, dann kann ich kein stolzer Mensch mehr sein vor ihm. Dann muss ich meinen Bankrott erklären. Es sind die Armen im Geist, wie dieser Zöllner in Lukas 18, der weit abstand und er wollte nicht mal die Augen zum Himmel aufheben und er hat sich an die Brust geschlagen und gesagt, Gott sei mir, dem Sünder gnädig. Das ist Armut im Geiste, wenn wir unsere Sündhaftigkeit bekennen und um Gnade ausschauen. Das ist wunderbar, wenn ich es wirklich verstehe, wenn ich wirklich Gottes Gnade verstehe, dass Gott mich nicht errettet oder nicht segnet wegen dem, was ich tue. Dass ich ohne ihn nichts tun kann. Und dass Gottes Liebe nicht abhängig ist von mir. Von dem, was ich tue, von dem, was ich nicht tue. Ist nicht von mir abhängig. Wenn ich wirklich verstehe, es ist nur Gnade, ein unverdientes Geschenk. Wegen dem, was Jesus für mich getan hat. Dort am Kreuz. Und das wird mich frei machen. Wenn wir das wirklich verstehen, Gottes Gnade, das wird uns frei machen. Das wird uns diesen Frieden geben und diese Freude über Gottes Liebe und seine Gnade. Und da kann ich Glückseligkeit erfahren. Wir sind gerettet durch Glauben aus Gnade. glauben an das Werk Jesu für uns allein. Und wenn wir das verstehen, dann können wir voll Freude sein. Und dann können wir auch arm sein im Geist und nicht stolz. Und diese Armut im Geist, das ist eine Sache, die sich eigentlich nicht ändern soll, nachdem wir zu Jesus gekommen sind. Und unglücklicherweise, wir sehen viel zu viele stolze Christen, meiner Meinung nach, die ihre Gaben präsentieren und, hey Mann, ich bin geistlicher als du und ach, mein Glaube, und wenn du Glauben hast, dann ach, kannst du so sein wie ich. Mann, ist Gott nicht gesegnet, ist Gott nicht glücklich, dass er so einen dynamischen Helden hat wie mich? Gott, was wirst du ohne mich tun? Sind nicht die, die geistlich gesinnt sind. Die meisten von diesen Menschen sind auch nicht glückselig. Sie sind eher kritisch und arrogant. Und ich bin ein bisschen besorgt, wenn ich diese Einstellung sehe. Jesus sagt, wir sollen arm sein im Geist. Es ist immer persönlich, was Jesus uns sagt. Sind wir arm im Geist? Oder sind wir solche, die zugelassen haben, dass sich Stolz eingeschlichen hat? Und Stolz ist die eine Sache, die Gott am meisten hasst. Und das äußert sich in so Gedanken wie, ich habe was Besseres verdient. Oder ich habe nicht verdient, dass er oder sie mich so behandelt. Wer glaubt er, dass er ist? Ist Stolz. Das Einzige, was wir verdient haben aus unseren eigenen Werken, aus uns selbst, ist die Hölle. Und alles andere ist Gnade. Und Stolz hindert uns, Gottes Fülle zu erfahren. Jakobus Kapitel 4 sagt uns, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und deswegen sind die Armen im Geist auch diejenigen, die wirklich Gott untergeordnet sind, die bereit sind, sich vom König Jesus beherrschen zu lassen. Und dann die zweite Seligpreisung im Vers 4. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Und diese Trauer geht Hand in Hand mit dem ersten Punkt. Du erkennst deine Sündhaftigkeit und du bist zerbrochen darüber. Du trauerst darüber. Du bist betrübt über dein Versagen. Sind wir betrübt über unsere Sünden? Oder versuchen wir zu verbergen oder uns rauszureden? Vielleicht sogar zu sagen, ah, das ist okay. Ah, das gilt für mich nicht heute nicht mehr, was Gott da in seinem Wort sagt. Ist mir egal. Oder vielleicht sogar, die anderen sind schuld. Echte Trauer heißt, dass wir betrübt sind zur Buße, zur Umkehr. Manche Menschen sind nur traurig über ihre Sünden, weil es ihnen leid tut, dass sie erwischt worden sind. Und dass sie schlecht dastehen oder dass es negative Konsequenzen hat. Aber das ist nicht die Trauer, die Gott meint hier, die Betrübtheit, die er meint. Wenn du deine Sünde verstecken willst, wenn du sie rechtfertigen willst, dann sagt uns die Bibel, betrübst du den Heiligen Geist. Und dann verlierst du diese emotionale Nähe zu Gott. Und du trocknest aus. Aber 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 9, sagt uns, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Der Heilige Geist, der Tröster, kommt solchen Menschen zur Seite und tröstet sie. Und er erinnert uns an die Gnade Gottes und an seine Güte trotz allem. Paulus war so ein Mensch, der betrübt war über seine Sünde. In Römerbrief Kapitel 7, er hat gesagt, ich weiß, dass in mir selbst, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Ich meine, die guten Dinge, die ich tun will, die tue ich nicht. Und das, was ich nicht tun will, das tue ich. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Aber dann sagte ich, danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Und dann geht es weiter in Römer 8, Vers 1. Also gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und so ist dieses Paradox hier. Glückselig die, die trauern. Wir fragen uns, wie passt das zusammen? Obwohl wir betrübt sind über unsere eigenen Sünden, über unsere Schwachheit, unser Versagen und auch über die Sünde in der Welt, haben wir trotzdem diesen Trost in unserem Leben gleichzeitig. Diesen Trost durch den Heiligen Geist und die Gnade Gottes. Und wir müssen nicht verzweifeln. Das Gute daran ist, wir klammern uns immer mehr, immer fester an Jesus fest, weil wir wissen, wir sind bankrott ohne ihn. Vers 5. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Wer sind die Sanftmütigen? Das sind nicht die Schüchternen oder Introvertierten oder scheuen Persönlichkeiten, die Konflikten ausweichen oder die Leute, die einfach nett sind. Das ist nicht gemein mit dem Wort. Sanftmut ist das Gegenteil von rachsüchtig sein. Es ist fast synonym mit dem Wort Demut. Schwingt auch mit in diesem Wort. Im klassischen Griechisch wurde ein gezähmtes Tier damit bezeichnet. Das war sanftmütig. Also jemand, der untergeordnet ist, jemand, der demütig ist. Der sich unterordnet unter die Herrschaft Jesu, aber auch unter die Geschwister. Epheser 5, Vers 1. Ordnet einander unter in der Furcht Christi. Mose war so ein Mensch. Mose ist ein Beispiel für einen sanftmütigen Menschen. Im 4. Mose im Kapitel 12 lesen wir, dass Mose ein sanftmütiger Mann war. Ein sehr sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Wie hat sich die Sanftmut geäußert im Leben oder die Demut im Leben von Mose? Wir haben diese eine Sache, wo der Josua zu ihm kommt und er sagt, Mose, das sind diese zwei Männer im Lager und sie prophezeien. Und Mose hat gesagt, ich wünschte, es würden alle prophezeien. Mose war nicht eifersüchtig, hat sich nicht bedroht gefühlt durch die Gaben von anderen. Seine Sanftmut hat sich auch gezeigt in seiner Barmherzigkeit gegenüber seinen Kritikern. Erinnert ihr euch an die Begebenheit, wo der Aaron und die Miriam zu ihm gekommen sind, sich beschwert haben, warum immer nur Mose? Hey, wir sind genauso gut. Und Gott hat gesagt, okay, lass uns mal ein Wort miteinander reden, kommt ins Zelt der Begegnung. Die Miriam ist mit Aussatz geschlagen worden. Und Mose war nicht schadenfreudig oder gesagt, es geschieht dir recht, stellst mich in Frage. Das ist das, was wir so oft tun. Sondern er hat Fürbitte getan für sie. Mose war auch nicht, wollte sich auch nicht selbst verherrlichen oder selbst darstellen. An einem Punkt hat Gott gesagt, Mann, das Volk ist so rebellisch, ich vernichte das Volk und ich fange neu an mit dir, Mose. Mose hat nicht gesagt, klasse. Nicht mehr länger Vater Abraham, sondern Vater Mose. Nicht schlecht. Singen die Kinder, Vater Mose hat viele Kinder. Hat er nicht getan. Sondern er ist eingetreten für das Volk. Er hat sich nicht selbst erhoben. Er war gewillt, sich selbst zurückzunehmen. Und wirklich den Babysitter zu spielen für das Volk in der Wüste. So dass Gott verherrlicht wird. Und nicht er selbst. Er war demütig und deswegen war er auch sanftmütig. Er ist nicht in einen Verteidigungsfeldzug gezogen gegen die, die seine Stellung bedroht haben. Sondern er hat einfach geruht im Herrn. Wie ist es mit uns? Ruhen wir wie der Mose oder fühlen wir uns bedroht von anderen begabten Menschen? Dieses Konkurrenzdenken, wo mein Ego verletzt wird. Oder bin ich rachsüchtig? Da ringen wir um Positionen, wollen wir uns in den Vordergrund stellen, anstatt zu dienen. Wenn das so ist, ist es ein Zeichen, dass wir umkehren müssen in diesem Bereich und Buße tun müssen. und wachsen müssen. Und wieder, wenn wir von solchem Denken geprägt werden, werden wir nicht Gottes Glückseligkeit und Freude erfahren, sondern Menschen, die in diesem Konkurrenzdenken drin sind, in diesem, ach, ich muss gut sein, ich muss cool sein, sich bedroht fühlen, unsicher, das sind Menschen, die sehr unruhig sind, eifersüchtige, bittere Menschen. Und der Herr will das nicht für uns. Schaut, was Jesus sagt in Matthäus 11, er sagt, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich, sagt Jesus, bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Leute, es ist ein Segen, demütig zu sein und einfach in Gottes Liebe und seiner Souveränität zu ruhen. Und das ist wahre Größe. Wir haben gesagt, wahre Größe im Reich Gottes ist Charaktergröße. Sein Diener zu sein. Matthäus 18. In jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Und als Jesus ein Kind herzugerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird, wie dieses Kind, hat Jesus gesagt, der wird der Größte sein im Reich der Himmel. Oder Matthäus 9. Wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. Und wir wissen, Jesus hat es nicht nur gesagt, er hat es vorgelebt. Hat sich das Handtuch umgegürtet und hat begonnen, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Job eines Sklaven. Er sagt, ich gebe euch ein Vorbild. Wenn ich, euer Herr, euch gedient habe, dann wie viel mehr ihr? Und das ist, wie es sein soll im Reich Gottes. Wer groß sein will, wenn du groß sein willst im Reich Gottes, dann demütig dich und erniedrig dich. Werd der Diener aller. Wenn du ein Leiter sein willst, dann heißt es, dass du der Letzte wirst. Der Diener von allen anderen. Leiden im Reich Gottes heißt, sich selbst verleugnen und das Leben für andere aufopfern. Nicht denn, hey Mann, ich bin der große Star oder so. Und Jesus hat uns gesagt, wonach wir schauen sollen, wenn wir Leiter suchen für das Reich Gottes. Jesus hat nicht gesagt, schau, dass du die richtige Ausbildung hast, dass du auf der Bibelschule warst. Er hat auch nicht gesagt, es ist wichtig, wie lange er Christ ist. Oder Popularität oder Persönlichkeit. Nicht mal zuerst die Gaben. Gott kann uns zurüsten, wenn er uns beruft. Er kann uns ausrüsten. Aber worauf sollen wir schauen? Auf ein dienendes Herz. Jemand, der bereit ist, Opfer zu bringen für andere, der demütig ist. Es geht um den Charakter, um die Einstellung. Ein Leiter ist immer ein Vorbild. Das ist, was wir duplizieren wollen. Demütige Menschen, dienende Menschen. Das ist Leidenschaft im Reich Gottes. Die Sanftmütigen, die Demütigen werden das Land erben. Das heißt hier nicht, sie werden das Land erobern aus eigener Kraft. Sondern sie werden das Land erben. Gott wird ihnen das geben. Wie werden wir sanftmütig oder demütig? Na, einfach der Reihe nach, die ersten zwei Seligpreisungen. Indem wir arm sind im Geiste und unserer Sünde bewusst sind, unseren Bankrott vor Gott erklären, indem wir trauern über unsere Sünden und Schwachheiten, indem wir wirklich Gott sehen, wie er ist, dann es wird uns demütig halten und deshalb auch sanftmütig im Umgang mit unseren Brüdern und Schwestern. Vers 6. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Also zuerst sind wir arm im Geist, dann trauern wir über unsere Sünden, dann sind wir demütig. haben all unseren Stolz, all unsere Selbstherrlichkeit, unseren Geltungsdrang abgelegt. Und dann, nachdem wir uns entleert haben von all dem Schrott, von all dem Zeug, dann werden wir hungrig und durstig nach der Gerechtigkeit. Nach der Gerechtigkeit durch Glauben an Jesus Christus, aber auch nach Gerechtigkeit in unserem persönlichen Leben, nach Heiligkeit. Ich mag, wie G. Campbell Morgan diese Seligpreisung hier interpretiert hat. Er hat gesagt, dieser Hunger und Durst nach Gerechtigkeit ist eine von Gott kommende Unzufriedenheit mit allem, was Gott unähnlich ist. Wir sind unzufrieden mit allem, was Gott unähnlich ist. Und wir wollen Gott ähnlich sein. In unserem persönlichen Leben, aber wir wollen das auch in der Welt sehen. Diese Leidenschaft nach Gerechtigkeit, nach Ähnlichkeit mit Gott, nach geistlichen Dingen, Hunger nach geistlichen Dingen, letztendlich nach Gott selbst. Psalm 63 betet der David: Gott, mein Gott bist du. Nach dir suche ich, es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch. Psalm 42, wie der Hirsch nach dem Wasser dürstet, sehne ich mich, Herr, nach dir. Kann heute nicht mehr gut singen. Die Frage ist, sind wir durstig? Wir haben diese Verheißung. Wenn wir hungern, dann werden wir gesättigt werden. Es gibt immer mehr von Gott. Wir können nie ein geistliches Plateau erreichen, wo es nicht mehr weitergeht. Wo wir nicht mehr wachsen können. Wo wir nicht mehr von Gott haben können. Das gibt es nicht. Die Frage ist, sind wir hungrig? Ich glaube, der Grund, warum so viele Christen nicht gefüllt werden, ist, weil sie sich nicht entleert haben vorher. Weil sie noch immer voll von sich selbst sind und von diesem Leben für sich selbst. Leute kommen, ich habe keine Zeit für das Wort Gottes oder für Gottesdienst oder Gebet, Gemeinschaft mit Jesus. Ja, wir haben alle gleich viel Zeit. Die Frage ist, was machen wir damit? Dann schaust du dir an und die Leute, ich habe keine Zeit. Ja, aber du hast Zeit für deine Hobbys und die Unterhaltung und Fernsehen und was immer. Und wir sind abgelenkt. Gerade in unserer Unterhaltungsgesellschaft. Wisst ihr, dass das Wort amüsieren, die Wortwurzel in der Ursprache, so viel heißt wie sich ablenken? Ist, was es ist. Es ist auf der Ablenkung von Gott und von den Dingen, die wirklich zählen. Wir sind sozusagen vollgefressen mit irgendwelchem Fastfood. So, wow. Furchtbar, wir haben jetzt auch schon so ein Restaurant in Grünstadt. Das Erste, was man von der Autobahn sieht. Aber wir fressen uns voll mit diesem Fastfood, was die Welt uns anbietet. Und wir haben keinen Appetit mehr nach geistlichen Dingen. Wir sind geistlich träge geworden, so viele Christen. Und kein Wunder, dass wir leer und geistig unerfüllt bleiben und so fühlen. Wir geben uns mit den Hamburgern zufrieden, die die Welt uns anbietet. Statt das Gourmet-Menü zu genießen, was der Herr uns geben will. Und wir brauchen mehr von ihm. Wir brauchen mehr von diesem Hunger nach seiner Gerechtigkeit. Wo wir beten, Vater, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Jesus, das wollen wir sehen. Leidenschaft für sein Reich. Die Welt sagt uns, leb für dich selbst. Und dann wirst du Glück finden. Und das ist eine Lüge. Menschen tun das, wenn ich nur das hätte, dann wäre ich glücklich. Ja, und dann haben sie das und dann kommt das Nächste. Wenn ich nur das hätte. Wenn ich nur das wäre, dann wäre ich glücklich. Und wenn ich mein Leben nur mit all diesem Zeug füllen könnte, das würde mich erfüllen. Nee, tu das nicht. Glück ist ein Nebenprodukt. Das wird nicht direkt gefunden, wenn wir dem direkt nachlaufen. Es ist ein Nebenprodukt von dem, wenn wir uns Gott voll hingeben und voll für ihn leben. Dann werden wir diese Glückseligkeit erfahren. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Barmherzigkeit für die, die durch eine schwierige Zeit gehen. besonders für die, die uns verletzen oder die gegen uns gesündigt haben. Herzig sein heißt ein Herz haben zu vergeben. Nicht zu tratschen oder zu kritisch zu sein oder zu richten. Gott ist so barmherzig zu uns. Also sollen wir auch für die anderen sein. Psalm 103, Vers 8. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und reich an Gnade. Jesus war ein Freund von Sündern. Er war barmherzig. Er hat zu der Ehebrecherin gesagt, ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Und Gott sagt es auch uns, Epheser 4, Vers 32, vergebt einander, wie Gott in Christus euch vergeben hat. Und Römer 12, Vers 20, wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn, wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Seid barmherzig, weil Gott barmherzig mit uns ist. Vers 8, glückselig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und dieses Wort Reinheit bedeutet mehr als Reinheit, wie wir das verstehen. Das ist auch inkludiert, diese Reinheit, gutes Gewissen vor Gott zu haben. Und das ist wichtig, dass wir seine Gemeinschaft erfahren können. Sünde benebelt unsere Sicht von Gott, diese persönliche, emotionale Erfahrung mit ihm. Aber wenn es hier heißt, ein reines Herz zu haben, heißt es vor allem ein ungeteiltes Herz zu haben. Rein von diesem Schrott, rein von Dingen, die unser Herz teilen. Kann sein, dass unser Herz überladen ist mit zu viel Müll. Und dass wir zu viel Ablenkungen haben in unserem Leben. Ah, ich möchte Gott erfahren, aber ich möchte auch Fußball spielen und deswegen kann ich sonntagmorgens nicht in die Gemeinde kommen. Oder ja, ich will ja Zeit mit Gott verbringen, aber ich will auch wissen, wie die Seifenoper Folge 350 weitergeht. Und mein Herz ist geteilt. Wir sind abgelenkt von dieser ungeteilten Nachfolge von Jesus. Und Jakobus sagt uns im Kapitel 4, er sagt, reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen, oder ihr mit geteiltem Herzen. Diese Kompromisse. Ja, ich will Gott nachfolgen, aber ich will auch cool sein in der Welt. Ich will Karriere machen und kein ungeteiltes Herz mehr. Und das raubt uns wieder den Frieden und diese Glückseligkeit, die der Vater uns schenken will. Vers 9, glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Wer sind Friedensstifter? Ja, es sind genau die Menschen, die die vorher genannten Eigenschaften haben. Die arm sind im Geist, die trauern über ihre eigene Sünde, die sanftmütig sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, die barmherzig sind, die reine Herzen haben, ungeteilte Herzen. Das werden Friedensstifter sein. Das werden Menschen sein, wo immer sie hinkommen, bringen sie Frieden mit, so einen Geist des Friedens. Spiegelt es unseren Charakter wider? Sind wir Menschen, die Frieden bringen, oder sind wir Menschen, die Streit bringen, die Unfrieden bringen? Römerbrief, Kapitel 12, Vers 18 sagt uns, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Und das heißt nicht, dass wir um des Friedens willens faule Kompromisse eingehen mit dem Wort Gottes. Aber gerade im Kontext, er spricht zu den Jüngern. Ich denke gerade für uns als Geschwister im Glauben. Wir sollen im Frieden miteinander leben, soweit es irgendwie an uns liegt. Wenn du so ein Mensch bist, wie es hier beschrieben ist, dann wirst du ein Friedensstifter sein. Und das Tolle ist, Gott sagt hier, sie werden Söhne Gottes heißen. Die Menschen werden erkennen, dass du Gottes Kind bist, weil du ein Friedensstifter bist und du wirst dieses Zeugnis sein, dieses Licht sein. Vers 10, glückselig, die um Gerechtigkeit willen verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Ja, wir haben diese wunderbare Verheißung. 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 12. Denn alle, auch die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Das sind Verheißungen, die wir gerne anstreichen. Ich denke manchmal, wäre es gut, wenn wir die ganzen Verheißungen lesen, die wir nicht angestrichen haben in der Bibel. Unglücklicherweise werden die Menschen oder Menschen, die Jesus nachfolgen, nicht beliebt sein. Besonders in unserer Zeit, die so relativistisch ist und angeblich so tolerant ist. Aber dann, wenn irgendjemand für absolute Wahrheiten eintritt und für Werte aufsteht, dann ist die Welt plötzlich überhaupt nicht mehr tolerant. Wenn du sagst, es gibt nur einen Weg zu Gott, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als durch mich. Oh, wie kannst du das sagen? Hey, guck mal, Gottes Wort sagt, Unzucht ist Sünde oder Homosexualität auszuleben. Ah, ihr Christen. Oder von mir aus, wenn du dich weigerst zu lügen in der Arbeit oder nicht mitmachst beim Tratsch und sagst, hey, das ist nicht okay. Wenn du ein Leben in Reinheit lebst, dann werden die Menschen um dich überführt werden. Und manche werden aggressiv reagieren, weil sie dieses Licht in dir sehen. Und das Licht scheint auf ihre eigenen schmutzigen Flecken. Und das gefällt ihnen nicht. Aber Verfolgung ist normal. Ganze Geschichte durch sind Christen verfolgt worden. Und ich rede nicht von Namenschristen, die sich einrichten mit der Welt und die dahin plätschern, sondern die wirklichen Jünger Jesu, die ihm nachfolgen. Und viele heute zahlen mit ihrem Leben. Menschen im Sudan werden als Sklaven verkauft, werden gekreuzigt, werden hingerichtet um ihres Glaubens willen. Menschen in Indonesien, in Pakistan. Gott sei Dank geht es uns besser. Wir werden vielleicht nur ausgelacht oder verbal angegriffen oder vielleicht im Job benachteiligt, nicht befördert oder gemobbt oder vielleicht verlieren wir sogar unsere Arbeit, weil wir gerecht leben wollen. Sind wir gewillt, für die Wahrheit einzustehen, für Jesus einzustehen? Kleine Geschichte, so 100 Jahre nachdem Jesus diese Predigt gepredigt hat, ist ein Christ zu dem christlichen Leiter Tertullian gekommen und er hat gesagt, ich habe große Probleme auf der Arbeit, weil ich ein Christ bin. Da sind diese Konflikte da und ich bin besorgt, dass mein Geschäft darunter leidet, weil ich Christ bin. Und ich muss doch schließlich leben. Und der Tertullian hat gesagt, musst du? Ja. Ich meine, diese ersten Christen, für die war Tod eine Realität. Viele haben ihr Leben geopfert als Zeugnis für Jesus, weil sie keine Kompromisse eingehen wollten. Sie waren Jesus hingegeben bis zum Tod. Sind wir das? Und der Herr wird sich um uns kümmern, wenn Menschen uns verfolgen. Er wird uns nicht allein lassen. Wie soll unsere Reaktion jetzt sein, wenn wir verfolgt werden um Jesu Willen? Und manche Christen sind einfach komisch und tun blöde Dinge. Wenn du deswegen verfolgt wirst, weil du ein bisschen seltsam bist, dann muss ich nicht freuen. Aber Gott sagt, wenn du um Jesu Willen verfolgt bist und verfolgt wirst, dann sagt er, freut euch und frohlockt. Wie kann ich mich freuen? In den Umständen? Nein. Aber was sagt er uns? Er sagt, weil euer Lohn ist groß in den Himmeln. Darin können wir uns freuen. Jesus hat gesagt, wenn ihr mich vor den Menschen bekennt, dann werde ich euch vor dem Vater im Himmel bekennen. Darin können wir uns freuen. Vers 13, sind gleich fertig. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell, und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in dem Himmel ist, verherrlichen. Licht und Salz. Welche Eigenschaften hat Salz? Salz konserviert, Salz heilt. Manche Leute werden auf Kur geschickt ins Rote Meer oder so, ins Tote Meer, weil da viel Salz ist. Es hat einen heilenden Effekt. Salz macht durstig. Das ist der Einfluss, den wir in der Welt haben sollen. Wenn Menschen unser Leben sehen, soll unsere Gesellschaft konservieren, dass es nicht weiter den Bach runtergeht, weil wir da sind und weil wir für Gottes Gerechtigkeit aufstehen, weil wir Leidenschaft haben für Jesus. Soll Menschen heilen, der Kontakt mit uns, nicht noch mehr kaputt machen. Soll Menschen durstig machen nach Beziehung mit Jesus, wenn sie unser Leben ansehen. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern hier, ihr seid das Licht der Welt. Nicht ihr habt das Licht der Welt, ihr seid es, ihr selbst. Wie gesagt, euer Charakter, euer Zeugnis, das, was ihr seid, das ist das Licht. Und Gott will durch uns die Welt erreichen. Er will zuerst in uns wirken und dann will er durch uns wirken. Also es ist wichtig, dass wir zu solchen Menschen werden, die arm sind im Geist und die trauern über ihre Sünden und die sanftmütig sind, die demütig sind, nach Gerechtigkeit hungern und dürsten und barmherzig sind und reine Herzen haben und Friedensstifter sind. Das ist wichtig. Wenn wir das nicht sind, dann können wir auch nichts weitergeben, dann haben wir keinen Einfluss in dieser Welt. Und wie gesagt, besonders gilt es für Menschen, die Leiter sein wollen. Es ist wichtiger, wer du bist, als was du tust. Oder deine Talente, deine Begabungen. Es ist wichtiger, wer du bist. Charakter, darum geht's, Leute. Gott sagt, ihr seid Gottes Salz. Ihr seid meine Werkzeuge, durch das ich die Menschen berühren will. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Seligpreisungen nicht nur lesen und kennen, sondern dass wir sie auch leben. Er sagt es, wenn das Salz kraftlos geworden ist, wenn es den Geschmack verloren hat, dann ist es zu nichts mehr Nütze. Und es wird hinausgeworfen und von den Menschen zertreten. Haben es als Unkrautvernichter verwendet und auf ihre Wege gestreut und Menschen sind drüber getrampelt. Aber heißt es, dass wir dann verloren sind? Nee, das heißt es nicht. Aber es heißt, dass wir unseren Einfluss verloren haben. Wir sind kein Zeugnis mehr. Und die Menschen trampeln über uns hinweg. Menschen lachen. Hey Mann, dein Christentum. Und leider Gottes. Viele Menschen lachen über das Christentum und sagt man, ihr Christen, das sind alle Heuchler. Jesus sagt, ihr seid auch das Licht. Die Welt ist finster und ihr seid das Licht. Das Schöne ist, wenn Licht scheint in der Finsternis, sieht man den Unterschied. Und das ist genau das, was Gott durch unser Leben tun will. Er sagt, ihr seid eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt. Und eine Stadt sind immer mehrere. Jesus sagt seinen Jüngern, setz dich auf die Stadt, auf den Berg und sein Licht. Stadt ist die Gemeinde hier. Wir als unsere Gemeinschaft, so wie wir zusammen leben, wie wir einander lieben, das ist das Licht, das leuchtet. Und ich freue mich, dass Menschen es sehen können. Bei dem Thanksgiving-Dinner, was wir gehabt haben, dass Menschen wirklich berührt wurden und die Jesus nicht kennen und gesagt haben, hey, da ist was anderes mit den Leuten. Und ohne, dass wir irgendwo was erzählt haben von Gott, ich bin dankbar, dass wir Licht waren. Wir gemeinsam, die Gemeinde ist die Stadt. Wir, wie wir unsere Gemeinschaft leben, wie wir miteinander umgehen, ist ein Zeugnis. Daran werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid, hat Jesus gesagt, ein Zeichen, dass ihr einander liebt. Aber dann spricht er auch von der Lampe. Lampe ist ja jeder Einzelne. Lampe leuchtet im Haus hier. In der Familie, im privaten Leben. sind wir auch Lichter. Leuchten wir auch. Und das ist Gottes Methode. Jesus hat sich nicht zurückgezogen von den Volksmengen, sondern er hat sich nur vorerst mal auf seine Jünger konzentriert, sodass er die Jünger wieder rausschicken kann, um die Welt zu erreichen. Das ist Gottes Plan für uns, Leute. Gott will durch uns Menschen zu sich ziehen. Ich habe mal gehört von einer Gemeinde, ich weiß nicht, ob es Chino Hills war in Amerika, die am Ausgang über der Tür stehen haben, wenn ihr durch diese Türe hinausgeht, betretet ihr euer Missionsfeld. Ich mag das. Eure Familien, eure Arbeitsplätze, eure Bekannten, das ist euer Missionsfeld. Wir sind alle im vollzeitlichen Dienst. Wir sind alle berufen, Licht und Salz zu sein. Wir sind alle berufen, diesen Charakter zu entwickeln. Und wie können wir das tun? Nicht aus uns selbst, sondern nur, indem wir nah bei Jesus bleiben und durch die Gemeinschaft mit ihm. Lasst uns beten. Lieber Herr Jesus, wir wollen dir für dieses Vorrecht danken, dass du uns gebrauchen willst, um Menschen zu berühren. Und Jesus, du kennst uns, du kennst jeden Einzelnen von uns. Wir sind manchmal bessere Lichten, bessere Lichter, manchmal sind wir eher so Taschenlampen oder gerade am Ausglühen. Jesus, ich bitte dich, dass du dein Werk vollbringst. Frucht deines Geistes in unserem Leben. Jesus, wir haben diesen Wunsch, zu sehen, dass Menschen zu dir kommen. Wir haben diesen Wunsch zu sehen, dass dein Wille geschieht, hier auf Erden wie im Himmel. Und Jesus, wir wollen uns dir ganz neu hingeben heute Morgen. Und ich bitte dich, Herr, wenn du zu unserem Herzen gesprochen hast, im einen oder anderen Bereich, dass wir nicht Menschen sind, die sagen, okay, ja, habe ich gehört. Herr, sondern dass wir Täter sind und wirklich umkehren und Dinge ändern in unserem Leben. Hilf uns dabei, Gott. Wir wissen, dass wir es nicht allein schaffen. Wir sind wirklich geistlich arm vor dir. Wir sind bankrott. Aber wir danken dir, dass wir gleichzeitig in dir alles tun können, weil du uns stärkst. Dank dir für diese Verheißung, Jesus. Und ich bitte dich, dass du uns stärkst und dass du uns gebrauchst.